Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Fröhlich Nachgefragt. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin. Was kann diese Frau eigentlich nicht? Herzlich willkommen, Isabel Varell.
Dankeschön, Amelie. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total. Aber Isabel, ich gebe das mal direkt weiter. Gibt es was du gar nicht kannst?
Oh, ganz viel. Ich bin handwerklich nicht so begabt. Ich würde übrigens unheimlich gerne so einen Handwerkerkurs für Frauen mitmachen. Mhm. Das habe ich neulich mal versucht und das ist alles ausgebucht. Da kann man bohren, dübeln und schrauben lernen. Das zum Beispiel kann ich nicht, aber es ist, jetzt nochmal Spaß beiseite zu der Frage, es gibt ja auch in diesem Beruf Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann. Also ich bin Moderatorin, aber ich würde jetzt, also das ist einer meiner Berufe, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die Richtige für alles bin. Also ich bewundere schon so politische JournalistInnen, die Interviews führen, wo ich manchmal wirklich mit dem Ohren schlacker, da würde ich sagen, da bin ich raus. Ich bin mehr so der Entertainer. Ich bin auch der Tiefseetaucher gerne natürlich. Ich mag auch psychologisch tiefgehende Gespräche. Aber es gibt so Grenzen, die man selber hat. Man muss die nur kennen. Und als Sängerin kann ich sagen, habe ich auch meine Grenzen. Ich kann keine Opern singen. Und meine Bücher schreibe ich so aus dem Bauch heraus und habe die geschrieben mit der festen Überzeugung, dass ich eigentlich keine Autorin bin. Aber dann wurden meine Bücher plötzlich so erfolgreich und das ist dann wohl doch, habe ich da irgendwie geschafft, Nerven zu treffen. Und das ist schön. Aber ich will nur sagen, deine Komplimente sind sehr schön, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mir einbilde, ich bin in jedem dieser Genre, das ich bediene, auch immer ganz toll oder kann das immer ganz gut. Aber man muss seine Grenzen kennen.
Aber das ist ja sowieso immer so. Wir selber kennen unsere Schwächen ja auch immer sehr gut. Ne? Trotzdem ist es so, ich finde, bei deinen Büchern merkt man, dass du es halt aus dem Herzen rausschreibst. Ich glaube, dass man sowas spürt. Und zum Thema Singen denke ich halt immer, wenn ich jemanden sehe, der so schön singen kann. Ich kann es wirklich gar nicht. Da denke ich immer, ja, die kann nicht nur Schauspielern, nein, sie kann auch noch singen und moderieren auch. Und ja, aber es ist genauso, wie du sagst. Ne? Jeder hat so seine Stärken und Schwächen und das ist auch genau
ja,
richtig
genau,
und
genau
gut so. Ne? Es wäre ja langweilig, ja, wenn wir alle alles könnten.
Oh Gott, das wäre ja gar nicht gut. Nee, es ist gut, dass wir alle so, dass jeder so seinen Stil findet im Laufe des Lebens und seine Stärken erkennt und sich selber darin auch fördert, das ist gut.
Isabel, wenn man so Schauspielerin ist, Sängerin, bei der Moderation mit Abstrichen, ist das ja schon immer so, immer und immer wieder Neuanfang. Ne? Ein Engagement am Theater zum Beispiel endet oder du bist für ein paar Konzerte gebucht und dann sind die vorbei. Das heißt, da wird ja viel Bimbamborium immer eingemacht und dann ist aber auf einmal vielleicht auch wieder so eine Phase, wo gar nichts ist. Wie gehst du damit um? Kannst du das gut handeln, so diese ständigen Neuanfänge?
Neuanfänge, das sind ja zwei Sachen. Neuanfänge kann ich sehr gut handeln, aber die Pausen, wenn gar nichts ist, das konnte ich im Leben ganz schlecht handeln, weil ich auch so ein Sicherheitsmensch bin und es geht nicht nur um die finanzielle Sicherheit, dass man eben auch natürlich seine Brötchen verdienen muss. Ich bin ja kein Kind von reichen Eltern oder so. Ich musste halt immer meine Brötchen natürlich verdienen, wie jeder andere normale Mensch auch. Aber diese Lehrphasen, die habe ich Gott sei Dank schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Also schnell auf Holz klopfen, dass es mir wirklich sehr gut geht. Aber ich hatte diese Phasen im Leben und die waren schwer. Die Neuanfänge, die gelingen mir, aber natürlich nicht ohne Ängste. Das ist schon immer wieder, du musst immer wieder auf Los zurückgehen, keine 4.000 Mark einziehen. Mhm. Das ist immer wieder mit fremden Menschen zusammenkommen und sofort signalisieren, ich kann das, du musst sofort funktionieren, weil Sympathie allein reicht nicht. Also du kannst irgendwo hinkommen und dich bemühen, dass die Leute erstmal einen guten Eindruck von dir haben, aber du musst es dann auch können. Und das war schon immer wieder herausfordernd im Leben, aber ich bin auch nach diesen Herausforderungen so ein bisschen süchtig geworden, weil so Ängste überwinden, das war dann auch immer was besonders Tolles. Also irgendwie habe ich auch so die Einstellung, dass das vielleicht sogar ganz gut ist, weil dann ist man ungeheuer stolz auf sich, wenn man das geschafft hat, diese Ängste zu überwinden. Und es verschafft einem auch so eine gewisse Kondition, im Leben, was man aufs Private übertragen kann. Wenn du immer wieder mit fremden Menschen zusammenkommst und bestehen musst, dann ist das ja auch auf der privaten Ebene hilfreich, wenn du darin trainiert bist, auf Menschen zuzugehen. Ich stelle einfach fest in der Gesellschaft bei Menschen, die älter werden, dass sie mit der Zeit verstummen können, dass dieser Muskel erschlafft, der dafür zuständig ist. Ich sage einfach Muskel zu der Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen und zu riskieren. Du riskierst ja auch immer so ein bisschen was. Ne? Es könnte ja auch sein, dass du auf Ablehnung stößt. Und deswegen bin ich total glücklich über meinen Beruf, dass das so übertragbar für mich ist im Privatleben. Wahrscheinlich wäre ich auch so, wenn ich Bankangestellte wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch so, das ist mein Naturell. Ich will es immer wieder neu haben. Ich brauche immer wieder neue Abenteuer.
Es ist ja auch total spannend, ne? Also langweilig wird es da nie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich gut schult, weil du dich ja immer wieder auf neue Menschen einstellen musst, auf neue Situationen und dass man dann auch Menschen besser lesen kann, also einfach ein besseres Gespür für Menschen bekommt, oder?
Auf jeden Fall ist es so, das schult einen, das stimmt. Man ist aber nicht davor gefeit, dass man nicht wieder Enttäuschungen erlebt oder sich irrt. Das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich mache oft den zweiten Schritt vor dem ersten, dass ich wirklich mich reinstürze, ohne viel drüber nachzudenken. Und ich bereue das eigentlich auch nie. Wenn ich dann mal feststelle, das hat jetzt nicht so gepasst, menschlich, dann ist es aber auch okay. Also ich würde jetzt nicht, ich bin kein Mensch, der beobachtet und dann überlegt, jetzt gehe ich auf jemanden zu. Ich springe rein ins kalte Wasser, immer und immer wieder.
Du bist reingesprungen ins kalte Wasser, als Live nach 9 kam. Ne? Also ich hatte dich bis dato vor allem als Sängerin und Schauspielerin so kennengelernt. Und dann warst du auf einmal Moderatorin auch dieser Sendung, die ja live ist. Und also da muss man, glaube ich, sehr spontan sein, so wie ich das so von außen betrachte. Kannst du mal uns mitnehmen in diesen Moment, als die erste Sendung bevorstand, die erste Sendung live nach 9 im Ersten?
Ja, das war bittersüß. Es war einerseits schrecklich, weil ich echt so eine Angst hatte, live on air zu gehen im ersten Programm morgens nach der Tagesschau. Die erste Sendung war so grauenhaft. Der Sonntag davor, der ist nicht vergangen. Der hatte gefühlt 56 Stunden. Montags früh hatten wir die allererste Sendung am 18. Mai 2018.
Du hattest auch wirklich die allererste Sendung dieser Sendung, weil da gibt es ja mehrere Moderatoren, aber du warst wirklich in der ersten Minute mit dabei, ne?
Ja, ich habe die allererste Sendung gemacht zusammen mit Tim Schreder und uns beiden ging der Arsch auf Grundeis. Wir waren so aufgeregt und zwar übel. Und das Faszinierende, was dann passiert ist, du gehst on air, du kriegst in dein Ohr gesagt, du hast ja so ein Ohr, einen Knopf im Ohr. Damit bist du verbunden mit der Regie, die sagen einem nicht, was man sagen soll, sondern die sagen einem, wie viel Zeit man noch hat, noch 30 Sekunden oder komm schnell zum nächsten Beitrag, wir sind eng in der Zeit. Solche Infos bekommt man aus der Regie.
Im Übrigen auch teilweise, während man redet.
Muss ich erst mal lernen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, mit dem Ohr arbeiten, mit dem Knopf im Ohr. Ja, und dann irgendwann kam dieses Ab. Und das Ab bedeutete, ihr seid drauf. Und dann war das wirklich so zwei Minuten und wir waren drin. Also die Aufregung war so schnell weg. Man hat so einen wahnsinnigen Respekt davor und das ist alles nur im Kopf. Man denkt sich, ich bin jetzt gerade überall im Fernsehen zu sehen. Und das ist ehrfurcht einflößend und dadurch wird man unsicher. Aber ich habe mir dann immer wieder gesagt und die Fähigkeit habe ich Gott sei Dank, was soll denn passieren? Trotzdem ist einem bewusst, du kannst in einem Moment, wo du keine Kontrolle über dich hast, und das ist ja im Leben so, dass man privat auch mal einem was rausrutscht, wo man mal die Kontrolle über sich verliert. Ich rede jetzt nicht von Rumschreien oder so, sondern es entgleitet einem ja jedem von uns irgendwie mal so einen Satz, wo man denkt, oh Gott, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Also es wird einem schon bewusst, dass du mit einem Satz eigentlich deine Karriere auslöschen kannst. Weil wenn es mir in der Sendung morgens passiert wäre, dann bist du auch nicht mehr genommen. Das spricht sich rum. Da ist die Branche dann plötzlich klitzeklein. Das weißt du selbst.
Ja, ja. Ne? Und es ist tatsächlich dadurch, dass es eine Live-Sendung ist und ihr habt es ja auch ohne Teleprompter, glaube ich, moderiert.
Wir arbeiten ohne Teleprompter, aber das war auch so eine Bedingung eigentlich von mir, muss ich sagen, Amelie. Als meine Redaktionsleiterin mich gefragt hat, wir kannten uns nicht, wir haben uns getroffen, dann sagte sie erstmal, sie sind mir eigentlich zu jung, weil ursprünglich war das Konzept mit
das 58 Problem kennt man damals. Als Frau eigentlich eher andersrum, ne? Dass die Leute
ja, immer sagen. Das war unglaublich, aber es war halt diese zwei Generationen vor der Kamera und sie hat sich in der Tat jemanden gewünscht, der noch viel älter ist, aber das hat sie nicht gefunden und dann hatte ich die Chance und habe es bekommen. Und wo war ich stehen geblieben? Wie war die Frage?
Du wolltest nur sagen, dass genau. Du keinen Teleprompter wolltest.
Also ich habe mich über das Angebot total gefreut, aber ich habe gesagt, ich habe zwei Fragen. Darf ich so bleiben, wie ich bin? Weil ich bin man kann mich nicht in ein Kostümchen stecken, so mit Stiftrock und Jackettchen und ist Teleprompter da. Und hat sie gesagt, erstens, bleib wie du bist, deswegen wollen wir dich haben. Und zweitens, auf keinen Fall haben wir Teleprompter, das ist überhaupt nicht das Konzept der Sendung. Und Teleprompter muss man mal erklären, das ist überhaupt gar nichts Schlimmes und das ist auch zu verstehen, dass das die meisten Moderatoren verwenden, einfach weil die meisten Sendungen nachrichtlich sind. Mhm. Und das ist so eng getaktet, das kannst du vielleicht besser erklären als ich.
Sag da gleich noch was zu.
Ne, gerne. Das muss sein. Also deswegen würde ich nie sagen, oh, die machen ja Teleprompter. Das ist auch eine Kunst und ganz wichtig, jede Nachrichtensendung ist mit Teleprompter jede. Auch wenn ein Nachrichtensprecher zwischendurch mal auf die Karte guckt, wegen eines Namen, um so ein bisschen zu vermitteln, ich habe frei gesprochen, aber es ist natürlich alles Teleprompter und das ist auch nachvollziehbar und richtig. Aber mich interessiert, was du dazu sagen möchtest.
Ja, also ein Nachsatz noch zu dir und der Sendung ohne Teleprompter. Da ist es natürlich, wenn man quasi den Text nicht vorher vorgeschrieben hat und in der Kamera liest, was ja nichts anderes ist als der Teleprompter, dann kann das natürlich mal schneller passieren, dass man was sagt und man hinterher denkt, ah, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
Absolut. Aber wir haben schon geschriebene Texte, muss ich sagen. Also wir sind mit der Zeit strukturierter geworden. Am Anfang war das gar nicht. Mhm. Wir haben aber immer uns so ein bisschen abgesprochen, der Timme und ich, wer fängt an, wer hört auf, wer macht den Sack zu. Damit wir sind uns viel ins Wort gefallen und so. Wir haben echt gelernt, also die Kollegen zu spüren. Irgendwann haben wir uns alle vermischt, da hat es jeder mit jedem gemacht. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Wir schreiben unsere Sendungen selbst für den nächsten Morgen nach der Live-Sendung und machen in etwa so ein ungefähres Drehbuch. Und daran halten wir uns in etwa auch, was aber dann überhaupt nicht bedeutet, dass wir uns nicht überraschen können. Ja. Also ich liebe Überraschungen und ich mache das ganz oft, dass ich dann die Kollegen denen was liefere, was wir überhaupt nicht angedacht hatten.
Ja. Das ist total schön, weil die Reaktionen dann ja auch so echt sind, ne? Wenn es halt eben vorher nicht abgesprochen ist.
Genau, das passiert eben dann. Dann passiert ein privater Moment.
Ja,
das auch jetzt deine Teleprompter-Geschichte.
Die Teleprompter-Geschichte. Es ist gar keine große Geschichte, aber ich moderiere die Lokalzeit. Es ist ein nachrichtliches Magazin, eine halbe Stunde jeden Abend. Und ich sag mal so, wir sind schon eher angehalten, mit Teleprompter zu arbeiten. Und ab und zu mache ich es aber ohne. Oder sage, lass mal den ausschalten, weil natürlich, du erzählst es etwas natürlicher. Ich neige dazu, man lernt sich da ja auch ganz gut kennen, ich rede halt viel länger, als ich rede, wenn ich mit Prompter spreche, weil dann fällt mir hierzu noch was ein und ein Schlenker und dann überlege ich mal kurz so, ne? Und deswegen ist es tatsächlich so, dass sich die Senderedakteure, die die Sendung in der Regie betreuen, ein wenig nervös mache, wenn ich anfange, ohne Prompter zu sprechen, weil wir kommen direkt vor der Tagesschau.
Ja, ihr müsst,
und wir müssen auf dem Punkt
auf die Sekunde fertig sein.
Genau. So. Und das heißt, wenn ich an der einen Stelle 15 Sekunden verquatsche, also länger werde als geplant, dann muss ich das hinten wieder einfangen und kürzer werden, denn sonst wird mir einfach irgendwann das Wort abgeschnitten. Ne? Und das will ja keiner, man will ja ein schönes Ende. Und das ist der Grund, warum bei uns zum Beispiel Teleprompter bei den Leuten, die sozusagen die Planung für die Sendung machen, beliebter ist. Aber ich liebe das halt auch, diese Momente, wenn dann, ich finde inzwischen Pannen richtig toll, weil das ja diese, ich moderiere ja alleine, ne? Ich habe ja keinen Co-Moderator im Studio stehen und dann passieren halt diese echten Momente, dass man halt wirklich auf einmal total anfängt zu lachen, weil man denkt, was ist das denn jetzt für eine skurrile Situation?
Ja, aber das ist toll. Ich finde Pannen, man weiß auch, Zuschauer mögen das eigentlich. Ja. Also auch wenn man einen Hänger auf der Bühne hat beim Theater, das sind die erfolgreichsten Momente, weil das Publikum etwas erlebt, was nicht geplant war. Und das lieben sie. Und deswegen finde ich auch, wir versprechen uns natürlich auch, im Gegensatz zu anderen Sendungen, wo eben sich keiner verspricht, weil es abgelesen wird. Und ich finde das gut, dass du das manchmal erfragst, ohne Teleprompter zu arbeiten, weil ich glaube, dass wenn du das zwischendurch frei machst, dann verlernst du das auch nicht. Das finde ich nämlich die Gefahr. Ja. Wenn man immer mit Teleprompter arbeitet, verlernt man dieses freie Sprechen und ist immer darauf angewiesen zu lesen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das zwischendurch einfach mal anders macht.
Ja.
Mich würde jetzt nur interessieren, du hast jetzt eben gesagt, Teleprompter ist beliebt. Ich meine, in den meisten Sendungen wird der verlangt. Ne?
Ja.
Also, dass du die Freiheit hast, ist ja auch schon wieder außergewöhnlich
total
eigentlich.
Schön. Ja,
das ist dass total du schön. Redaktionsleitungen hast, die sagen, okay, mach du heute mal frei, wenn dir danach ist. Mhm. Aber es ist eigentlich Pflicht.
Das ist bei uns wirklich schön. Ne? Wir haben da echt Mitspracherecht als Moderatoren. Ich bin da nicht nur so die Vorlesepuppe. Das ist echt schön.
Ja, das
schön.
Ist toll.
Ja. Aber ich muss an eine Stelle, also meine Schauspielkarriere besteht daraus, dass wir in der Abschlussklasse ein Stück auf der Bühne aufgeführt haben. Da waren alle beteiligt, weil man für den Abi-Ball gesammelt hat, Geld. Ne? Da sind dann Leute in die Aula gekommen, haben dafür bezahlt, dieses Stück zu sehen. Und wir haben danach unseren Abi-Ball finanziert. Und da gab es halt, wie gesagt, da sollte jeder mitmachen, gab es ein Stück, wo ich mit meiner besten Freundin und noch mit einer anderen Freundin auf der Bühne stand. Und wir haben drei Vorstellungen gehabt. Die ersten zwei Vorstellungen lief alles super. In der dritten war meine Familie da.
Oh Gott, ich ahne Schreckliches.
Und dann will man es natürlich besonders gut machen. Die anderen zwei Mädels waren in einem Dialog, ne, der vorbereitet war. Und die eine hat was völlig anderes gesagt, als halt im Skript steht. Was völlig anderes.
Oh Gott.
Und meine beste Freundin sollte darauf reagieren und war halt wirklich so wie vom Donner gerührt. Dann ist man ja manchmal auch nicht so schlagfertig. Und sie machte nur, Und ich, was habe ich gemacht? Ich habe so laut angefangen zu lachen. Ich habe einfach komplett schallend auf der Bühne losgelacht, weil ich dachte, was war das denn? Und danach war so 10 Sekunden Stille im Saal. Und dann hat der ganze Saal gebrüllt. Wir haben einfach alle gelacht.
Ja,
aber ich habe keine Ahnung, wie wir weitergemacht haben, aber ich habe Tränen gelacht.
Toll. Aber das sind doch Hammermomente. Hat denn deine beste Freundin dann auch gelacht?
Ja, sicher. Die hat mit am lautesten mitgelacht.
Also, ach, toll.
Nee. Wir haben das dann alle mit Humor genommen. Es ging ja auch im Endeffekt um nichts. Man möchte es gut machen, aber
das ist doch toll.
War wirklich, wo ich so dachte, also okay, ne, dann willst du es besonders gut machen und dann lache ich los. Aber ich konnte es halt nicht an mich
halten. Das ist so großartig. Was ist toll.
Ja, ja, das ist total. Also wenn, wie gesagt, wenn es nicht zu häufig passiert jetzt, also ich möchte jetzt nicht in jeder Fernsehsendung Lachkrampf kriegen, sondern ich möchte meine Inhalte schon auch rüberbringen, ne? Aber wenn das ab und zu mal passiert, ist es wirklich so, dass die Leute es abfeiern.
Ich habe doch so was Schlimmes erlebt bei Cinderella, soll ich das mal erzählen?
Ja, bitte.
Ich habe einmal die gute Fee gespielt bei Cinderella in diesem Musical vor einigen Jahren, das ist gar nicht so lange her. Für die Cinderella war ich leider schon zu alt. Da habe ich die gute Fee gespielt, die das blaue Kleid hervorzaubert. Und das war ein Musical für Kinder und die ganze Familie, ganz groß aufgezogen mit einem tollen Musical-Ensemble, alles ganz junge Leute. Da hat ja ein Igel mitgespielt und ein Stinktier hat da mitgespielt und so, die Tiere eben und die böse Stiefmutter und die Cinderella. Und wir stehen in Frankfurt in der Jahrhunderthalle vor 3000 Leuten auf der Bühne. Und dann ist ja dieser Dialog zwischen der guten Fee und der Cinderella. Und sie sagt eben so vom Inhalt her, ja, aber, und also die Fee vermittelt ihr, glaub an dich, dann kann alles passieren, dann können Wunder geschehen. Mhm. Hier stand in diesem Moment von diesem tiefgehenden Dialog zwischen der guten Fee und der Cinderella ein kleines Mädchen vor der Bühne und schrie, Cinderella! Man, wir standen da, haben uns angeguckt, haben weitergespielt. Cinderella! Ganz laut, in der ganzen Jahrhunderthalle hat man das gehört. Und es ging durch meinen Kopf, aber da muss es doch Eltern geben.
Ja.
Da muss es doch irgendjemanden, der zu diesem Kind gehört, geben, die das ja einsammeln und dem sagen, pst, es ist hier ein Theaterstück. Das passierte nicht. Amelie, das ging so weiter. Und irgendwann bin ich aus meiner Rolle rausgegangen. Ich hatte so eine silberne, große Tüte an, ja. Bin an den Bühnenrand und habe zu dem kleinen Kind gesagt, die Cinderella kann jetzt nicht. Die Cinderella muss jetzt arbeiten. Und bin zurück auf meine Position. Und dann haben Chrissy, die Cinderella gespielt hat, und ich, wir haben uns angeguckt, wir konnten nicht mehr. Wir haben dann versucht, das Lachen zu unterdrücken. Und der ganze Körper tut dabei weh. Wir haben echt alles versucht. Aber dann lag ja die ganze Jahrhunderthalle 3000 Menschen schon unterm Stuhl vor Lachen.
Ja.
Durch diesen Spruch. Damit war das Kind aber still.
Ja.
Und dann mussten wir in unsere Rollen zurückfinden. Wir konnten nicht mehr. Es war so hart. Es war
das
richtig hart.
Glaube ich dir.
Aber das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich echt Angst gehabt. Ich kriege Ärger, weil beim Musical sind die Leute besonders streng. Ne?
Ja.
Du darfst ja nie aus deiner Rolle rausgehen oder irgendwas anders machen. Es gibt eine Spielleitung, die jeden Abend im Publikum sitzt und guckt, ob du wirklich auch alles richtig machst. Und dann gibt es nach jeder Vorstellung ein Feedback.
Mhm.
Und das ist wirklich beim Musical super streng. Und die haben dann, Gott sei Dank, die kamen nach hinten und ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen. Aber die mussten dann auch lachen.
Ja, aber ich finde tatsächlich auch, man muss das dann in der Situation entscheiden, weil du hast es gehört, aber es haben ja auch die Leute drumherum gehört.
Alle haben es gehört.
So, und dann bin ich ja ein Fan von State the Obvious Promptly, also einfach sagen, was gerade los ist. Weil es rafft ja eh jeder, dass irgendwas nicht stimmt.
Das war so furchtbar. Wir konnten nicht weiterspielen. Ich meine, das ist... Also die ganzen Kolleginnen und Kollegen von mir auf der Bühne, das waren ja junge Darsteller und manchmal habe ich das Gefühl, die lernen bei ihrer Ausbildung, dass sie gehorchen müssen. Die sind so gedrillt und die würden sich das nie trauen. Die hätten das einfach nicht gemacht. Die waren natürlich dankbar. Ich habe mich das getraut, aber ich war ja auch schon irgendwie im es war ja, ist ja gar nicht so lange her. Ich konnte mir das auch einfach auch erlauben. Mir tut das dann irgendwie so leid, dass das sich Junge nicht trauen, weil die noch am Anfang stehen, weil die auch Sorge haben, nicht wieder besetzt zu werden, dass sich da was rumspricht und so. Das ist der Vorteil im Älterwerden, wenn man sich einen Namen gemacht hat.
Ist ja auch schön, ne, dass es auch Vorteile gibt. Wir sind ja auch durch alles durch. Ne? Also
natürlich.
Kann ich mich auch. Also was ich mir da teilweise, auch wenn dann ein Fehler passiert ist, dass man sich dann Kopf macht und das war es jetzt und so weiter. Ich versuche jetzt immer jungen Kolleginnen, die anfangen zu sagen, man darf auch Fehler machen, es ist nicht so schlimm. Selbst wenn mal was daneben geht, es wird immer noch eine Chance geben, bleib einfach dran, mach weiter.
Das finde ich toll, dass du das machst, Amelie, weil es gibt, als ich jung war und auf ältere Kolleginnen gestoßen bin, heute gibt es ja eine andere Energie unter Frauen. Frauen unterstützen sich, glaube ich, heute mehr, auch unter den jungen Frauen. Ich habe das aber damals nicht so erlebt. Ältere Frauen haben mir oft so das Gefühl gegeben, du bestehst noch ganz am Anfang, du kannst das noch nicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass ältere Kolleginnen mir sowas sagen, von wegen, du darfst auch Fehler machen, niemand ist perfekt. Und ich habe mir damals schon gedacht, wenn ich mal älter bin, werde ich so nicht werden. Jetzt bin ich älter und ich bin auch so, dass ich eben... fördere, unterstütze und eben überhaupt keine Konkurrenz darin sehe. Das ist so schlimm.
Aber das ist genau der Grund, warum ich dazu gekommen bin, weil ich das auch so erlebt habe wie du, dass es einem manchmal sehr, sehr schwer gemacht wird und eben nicht so ein unterstützendes Umfeld. Und damals habe ich mir geschworen, sollte ich mal irgendwas erreichen, ich werde zu jedem Praktikanten, jeder Volontärin, zu jedem, egal ob Pförtner oder einfach... super nett und unterstützend sein, weil ich mir das so gewünscht hätte. Und das ist auch so, ich gebe ja inzwischen auch für Nachwuchsjournalisten oder auch für Menschen, die auf der Bühne eine Rede halten oder sowas, so Medientrainings. Und das ist sozusagen mein Motivator, ne? Dass ich die Leute einfach unterstützen möchte, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man super unsicher ist und denkt so, Gott.
Das finde ich toll, dass du so denkst. Man merkt das auch, wenn du das erzählst, dass du das fühlst. Und das ist einfach wirklich super. Aber es war eben früher so. Es gab eben nicht nur MeToo. Also wir reden jetzt von den Männern und Frauen, die anzüglich wurden, weil sie in einer Machtposition waren. Sondern es gab eben auch dieses andere, dieses einfach nicht unterstützen oder verhindern von jungen Menschen aus, weiß ich nicht, Neid auf die Jugend,
mhm.
ne, auf diese Konkurrenzangst. Sicherlich gibt es das heute teilweise auch noch. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich in meiner Redaktion so mich umblicke, da sind ja Frauen und Männer aus allen Generationen. Ich arbeite mit ganz jungen Leuten zusammen, bis hin zu meinem Alter. Ich glaube, ich bin die Älteste in der Runde, dass man sich unterstützt.
Aber ist das nicht auch schön? Einfach, toll, also ich finde das toll, auch Input von viel Jüngeren oder Älteren, das ist doch total bereichernd, ne? Dass man sich unterstützt und halt die Sichtweisen der anderen mal einnimmt und mal so, das ist ein interessanter Aspekt, so habe ich das noch nie gesehen.
Ja, und wer bin ich denn, dass ich mir einbilde, nur weil ich älter bin, dass man nur von mir lernen könnte und ich nicht von denen?
Ja.
Wenn mir einer von den jungen Leuten sagt, du, ich habe von dir das und das gelernt, das ist toll, dann freut mich das sehr. Aber ich kann nur sagen, ich habe von den ganz Jungen unheimlich viel gelernt.
Hm. Ja.
Und das ist auch so etwas generationsmäßig. Die Generation meiner Eltern, die waren irgendwie so gepolt. Nur wer älter ist, kann was. Also ich rede jetzt nicht von allen, aber das war schon sehr vorherrschend. Dass dieses Gefühl hat dominiert. Mhm. Dass man eben die Leute, die noch die Eierschalen hinter den Ohren haben, dass die noch nicht viel wissen. Mhm. Und das ist eben so falsch. Es ist so gut, wenn man sich ergänzt.
Ja, ist für alle Seiten einfach dann eine Bereicherung und viel, viel schöner, ja, viel schöner zu Zeiten. Arbeiten. Ich mache jetzt einen ganz harten Cut. Du bist ja mal am Ballermann aufgetreten.
Ja.
Erzähl mal, wie das war.
Ich war alt und brauchte das Geld.
Weil Ballermann wäre jetzt nichts, womit ich dich direkt in Verbindung bringen würde, ganz ehrlich.
Nee, ich habe mich auch gewundert über das Angebot. Aber dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und ein bisschen schuld ist Jürgen Drews, der mir gesagt hat, du Isabel, die wollen am Ballermann in dieser Mega-Park-Arena, wollen die einfach das Niveau auf der Bühne verändern und die wollen jetzt, dass richtige Sänger auftreten. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das so, als wenn die Leute, die da auftreten, nichts können. Und das möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, dass es natürlich nicht so gemeint ist von mir. Mhm. Es gibt da ganz viele Quereinsteiger, wie zum Beispiel so ein Big Brother Jürgen. Und die leisten da tolle Arbeit. Was Jürgen Drews meinte, ist, dass eben Leute vielleicht auch live auftreten. Und dass eben auch Leute, die wirklich aus der Musik kommen, dort auftreten. Aber das ist jetzt von mir völlig wertfrei erzählt, weil ich habe da auch eine Menge Respekt davor. Mhm. Und so kam es dann eigentlich. Und dann habe ich mir so ein Programm zusammengestellt und habe natürlich immer mehr realisiert, also auf dieser Bühne ist es nicht so, wie ich das kenne, dass man rausgeht, erst mal sagt, guten Abend. Ne? Mhm. Du musst da auf die 12 hauen, 20 Minuten lang. Nachts um 3.
Wollte ich gerade sagen, ne? Dann, wann andere eigentlich schon ins Bett gehen. Also.
Und das war so krass, muss ich dir sagen. Ich habe es also probiert. Ich habe immer alles ausprobiert. Ich habe diese Angebote im Leben bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum denn nicht? Warum soll ich denn nicht am Ballermann die jungen Leute, die so gerne einen trinken, unterhalten? Und dann habe ich mir dieses Programm zusammengestellt und habe es probiert. Und dann habe ich es einmal gemacht, zweimal gemacht. Und die Verantwortlichen in der Megapark Arena, die haben dann gesagt, ja, ist doch toll, das ist erfolgreich. Ich habe gesagt, woran merkt ihr das denn, dass es erfolgreich ist? Also ich, ja, am Ausschank. Also, und die sind geblieben. Ach so, die sind nicht rausgerannt, dann ist das der Erfolg.
Und haben nicht geboot, oder was?
Also es war wirklich krass. Und ich musste immer bis 4 Uhr warten, weil die haben das immer hinausgezögert, weil die gemerkt haben, die Leute bleiben. Ich würde das mir nie anmaßen zu behaupten, dass es aufgrund meines Namens gewesen wäre. Und meine Auftritte habe ich überhaupt nicht als erfolgreich empfunden. Weil die Leute stehen um diese Uhrzeit da und krallen sich fest an der Theke. Du musst dir vorstellen, du stehst auf so einer Bühne. Die Megapark Arena ist riesengroß und du guckst auf Tausende von Menschen. Die Bühne ist sehr hoch und du guckst so auf so eine Masse von trinkenden Menschen. Manche haben sich bei meinem Auftritt noch nicht mal umgedreht. Mhm. Wer da gerade singt. Aber die können das dann auch um diese Uhrzeit nicht mehr umdrehen. Da könnte man umkippen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht meins.
Du standst auf der Bühne und auf einmal kam kein Ton mehr raus. Und das finde ich verrückt, was unser Körper uns da manchmal versucht zu sagen. Denn du gehörtest nicht für dich auf diese Bühne, ne?
So ist es. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich kenne das, dass meine Stimme angekratzt ist oder so. Aber ich habe immer live gesungen, obwohl mir alle gesagt haben, nee, mach da Vollplayback, volle Kanne. Dann habe ich gesagt, nein, ich singe live. Ich werde niemals Vollplayback auf der Bühne machen. Im Fernsehen kommt das vor, aber da können wir Sänger auch nichts für. Das ist einfach, weil die keine Zeit haben. Also dann ist es mir wirklich passiert, Amelie. Ich bin auf der Bühne gewesen und ich bekam keinen Ton mehr raus.
Wahnsinn.
Und die Stimme ist die Seele. Mhm. Da ist genau das passiert. Es ging alles zu. Mhm. Ist mir auch einmal passiert, dass jemand an den Bühnenrand kam und hat den Daumen nach unten gezeigt. Der wollte mir damit sagen, du bist doof. Mhm. Und das habe ich mir auch nicht gefallen lassen. Da habe ich das dem DJ dem Zeichen gegeben, er soll die Musik stoppen. Und dann habe ich gesagt, hier ist jemand, der möchte, dass ich aufhöre, der zeigt Daumen nach unten, soll ich aufhören? Da war mal was los. Das war der erste gefühlte Teilerfolg, den ich da hatte.
Auch mutig, ne? Weil hätte ja auch anders.
Ja, ich habe mir gedacht, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, weil ich mache jetzt hier meine Arbeit und von Spaß kann hier nicht die Rede sein. Also mir hat es keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann auch die Leute angefleht, mich aus dem Vertrag zu entlassen. Aber ich habe es probiert. Mhm. Und die wollten dann unbedingt, dass ich den Vertrag erfülle. Die waren aber auch sehr nett. Ich habe dann wirklich unter Tränen, als die Stimme versagt hat, da habe ich dann wirklich ich bin dann hinter die Bühne gegangen, ich habe die Bühne verlassen, ohne einen Ton zu sagen. Also das war Hölle. Dann habe ich wirklich, mir sind die Tränen gekommen. Ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin. Das ist so ein Unding, von der Bühne zu gehen und sich doch nicht mal zu verabschieden. Egal, ob die Menschen jetzt betrunken sind oder nicht. Also das ist ein No-Go. Mhm. Aber ich war nicht in der Lage dazu. Ich hatte ja keine Stimme mehr. Und dann habe ich in der Garderobe, konnte ich dann wieder so ein bisschen flüstern. Und dann habe ich unter Tränen die angefleht. Ich sage, ihr müsst doch sehen, dass ich hier verkehrt bin. Und die waren auch wirklich sehr nett, das muss ich sagen. Die haben mich dann rausgelassen aus dem Vertrag. Ich habe an dem Abend auf meine Gage verzichtet. Und dann bin ich da nie wieder aufgetreten.
So spannend, dass es wirklich so ist, dass unser Körper auch mit uns spricht und so ein bisschen versucht, in die Richtung zu weisen. Ich habe viele Jahre immer sehr stark mit Migräne zu kämpfen gehabt und habe das immer so als meinen Feind gesehen. So, jetzt funktioniere ich wieder nicht. Bis ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, vielleicht muss ich einfach mal zuhören, was möchte mir sozusagen mein Körper eigentlich sagen. Denn ich bin auch eher jemand, der sich viel zu viele Termine legt und dann viele Tage am Stück arbeitet, ohne mal Pause zu machen. Und immer wenn ich einen Migräneanfall gekriegt habe, dann war ich so ausgenockt, dass ich mich hingelegt habe. Also war mein Körper ja total clever. Okay, die macht keine Pause von sich aus. Dann
schicke ich ihr mal eine Migräne.
Und dann legt die sich hin. Ja, und das fand ich halt, ne? Und in dem Moment.
Und wie ist das jetzt heute bei dir mit der Migräne?
Super, ich habe eigentlich keine Migräne mehr. Und wenn, dann kann ich es mir erklären, woher es kommt. Also, weil ab und zu passiert mir das natürlich immer noch, dass ich über meine Grenzen hinausgehe. Aber es ist viel, viel besser geworden.
Oh, wie toll.
Und es ist viel schöner, sich so als Team mit seinem Körper zu sehen. Ne? Also, wir sind ja eins. Aber ne, so, okay, ich achte mal drauf, was für Signale ich bekomme und ne, handle dementsprechend. Und dann ist alles viel stimmiger und viel einfacher und passt viel besser. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend, dass du auf dieser Bühne dann auf einmal keine Stimme mehr hattest. Also noch deutlicher konnte dein Körper dir ja nicht signalisieren, hier machen wir beiden jetzt mal einen Cut.
Ja, genau so ist es. Das war das Zeichen. Das habe ich auch sofort so kapiert.
Wenn ich mit Menschen spreche, die nicht in der Medienbranche sind, dann denken die immer, dass wir den absoluten Mega-Luxus Backstage haben. Dass es total glamourös und schön ist und dass wir total gepampert werden und da stehen immer nur die Shampoosflaschen rum. Isabel, wie ist es wirklich?
Boah, das war so schlimm. Das war so ein Kloaken Abstellraum, der nach Pups roch. Und da habe ich dann die Stunden gesessen, bis ich dann endlich auf die Bühne konnte, irgendwann um 4 Uhr morgens. Es war wirklich der Hammer. Also ich bin natürlich dann immer so spät wie möglich dahin, aber eine Stunde war ich da mindestens dann die letzten Male. Und das war Kanalisation, weiß ich nicht, ganz schlimm.
Jetzt muss ich dazu sagen, so schlimm ist es nicht immer Backstage.
Nee, also das war schon... Nee, manchmal haben wir auch ganz tolle Garderoben. Aber es ist wirklich nicht so, wie es oft gedacht wird. Auch in den Theatern zum Beispiel, das ist schon die Garderoben, in denen man viel Zeit verbringt. Man ist ja auch während so einer Theaterzeit, ist man ja da ein bisschen zu Hause, ne? Das ist schon krass, wenn die Möbel, die muffen so ein bisschen, wenn die erzählen könnten. Nee, es ist also wirklich manchmal schon abenteuerlich, was wir so erleben.
Das ist so. Also es ist oft das, was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist das Schönste. Das
ja.
Ja. Also das ist auch.
Aber ich habe das auch geliebt. Also in Theatern zum Beispiel, wenn so die Vorstellung vorbei war, das Publikum war schon draußen. Und man hat sich umgezogen und wenn man dann so hinter der Bühne ist, man sieht die ganzen Strippen von den Lichtscheinwerfern und alles so staubig und alles mufft so ein bisschen. Irgendwie ist das auch toll.
Ja, das ist auch schön.
Das schon, sind schon so diese Bretter, die die Welt bedeuten.
Auf jeden Fall. Isabel, vielen, vielen Dank. Ich würde dir das letzte Wort geben. Du darfst die Abschlusssätze sagen.
Also erstmal sage ich auch Dankeschön. Und ich finde das irgendwie toll, dass es solche Podcasts gibt. Ich erwärme mich jetzt nach Jahren so richtig dafür, weil das ist so toll, dass man die Möglichkeit hat, Gespräche zu führen, ohne auf die Uhr zu gucken. Du hast mir auch sehr gut getan.
Oh, danke schön.
Ja, muss ich sagen.
Isabel, vielen, vielen Dank.